In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 27. Mai 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Gartenstraße 19, Aktionstag gegen Abriss am besetzten Häuschen in Freiburg. In der vergangenen Woche tauchte unerwartet eine Abrissfirma in Begleitung eines beauftragten Architekten in der Gartenstraße auf, um diese zu besichtigen. Die BesetzerInnen wissen nun, es wird eng. Am Dienstag, den 25. Mai, fanden sich über 100 Menschen vor der G19 zusammen, um diese vor dem Abriss zu schützen. Für Samstag, den 29. Mai, wurde eine Fahrraddemo mit Startpunkt G19 geplant. Start 18 Uhr. Ein Bericht zum Aktionstag von Radio Dreieckland. Über 6000 Tonnen radioaktives Metall sollen nach Schweden exportiert werden. Radioaktiv kontaminierte Dampferzeuger aus dem Abriss deutscher Atomkraftwerke nach Schweden exportieren und dort einzuschmelzen, betrifft auch uns. Abnehmer der insgesamt über 6000 Tonnen Atommüll ist die Firma Sidecliff, eine Tochter des französischen Stromkonzerns und AKW-Betreibers EDF. In Frankreich ist seit vergangenem Dezember ein Gesetzesänderungsverfahren in Gang, um das Einschmelzen radioaktiver Metalle zu erlauben und diese danach ins sogenannte Metallrecycling einzuschleusen. Eine dafür vorgesehene Anlage soll nach offiziellen Plänen unter der Bezeichnung Technocentre am Standort des 2020 stillgelegten AKW Fessenheim in Elsass errichtet werden. Kollege Klaus Schramm unterfüttert die Zusammenhänge. Tarifverhandlungen im baden-württembergischen Einzel- und Versandhandel. Momentan laufen die Tarifverhandlungen im baden-württembergischen Einzel- und Versandhandel, in dem etwa 490.000 Beschäftigte arbeiten. Die zweite Verhandlungsrunde wurde am vergangenen Donnerstag, 20. Mai, ergebnislos abgebrochen. Radio Dreieckland sprach mit Wolfgang Krüger von der Gewerkschaft Verdi. Doch zunächst zu einer sogenannten Nachricht. Geplantes Rahmenabkommen der EU mit der Schweiz geplatzt. Zahlreiche Verträge regeln die Zusammenarbeit der EU mit der Schweiz. Eine enge Umarmung wollen die Eidgenossen aber nicht. Nach jahrelangen Verhandlungen zieht unser südliche Nachbarin nun einen Schlussstrich. Der Schweizer Bundesrat hat festgestellt, dass die Gespräche in drei Bereichen mit der EU nicht zu den nötigen Lösungen geführt haben. Deshalb hat der Bundesrat entschieden, die Verhandlungen zu beenden, teilte der Schweizer Präsident Guy Parmelin am Mittwoch in Bern mit. Der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis versicherte, die Schweiz würde weiterhin eine zuverlässige Partnerin der EU bleiben. Die Schweiz erwarte, dass die geltenden bilateralen Verträge weiter angewendet und Gespräche über neue Verträge fortgesetzt werden. Kommentar: Die Schweiz ist nicht britisch unterkühlt, sondern mit Fondue und Schokolade. Im Übrigen gibt es wieder lange Einkaufsschlangen in den Grenzregionen nach der Corona-Öffnung. Weiter, die Europäische Union hat diese Woche dagegen gehalten und auf die Folge für die Schweiz ohne den Abschluss des Rahmenabkommens hingewiesen. So bleiben die bilateralen Verträge zwischen der EU und der Schweiz trotz des geplatzten Abkommens wohl bestehen. Aber es werden keine weiteren Abkommen geben und ältere Abkommen würden möglicherweise nicht aktualisiert. Kommentar: Toller Return. Weiter, die Schweiz bot einen politischen Dialog mit der EU an, um die Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. Außenminister Cassis versprach gleichzeitig, sich im Parlament dafür einzusetzen. Kurzkommentar: Das heißt dann also ohne Erfolgsgarantie? Sich im Parlament dafür einzusetzen, dass ein bislang zurückgehaltener Beitrag der Schweiz zur Unterstützung der neueren EU-Mitglieder zügig freigegeben wird. Kommentar: Die alte Schweiz ist also langsam. Die EU auch. Die sind ja reich. Die alten EU-Länder auch. Wir lieben uns.
Nachdem letzte Woche Montag unerwartet ein Abrissunternehmen die Tür der G19 in der Gartenstraße aufbrach, mobilisierten die Bycatchen und die G19 für einen Aktionstag am Dienstag, den 25. Mai. Die Mahnwache war schon ab 9 Uhr morgens gut besucht. Wir haben uns umgehört, was die Leute dazu bewegt, so früh aufzustehen und die Projekte zu unterstützen.
Wir sind hier vor der Gartenstraße bei der Mahnwache. Und warum seid ihr denn heute gekommen? Was ist denn die Gartenstraße 19 für euch?
Das ist für mich einer der letzten freien Räume, die wir noch in Freiburg haben. Und wir sehen es ja seit Jahren, dass hier weniger Freiräume gibt. Es werden öffentliche Plätze zugebaut und nirgendwo können wir mehr sein. Das heißt, einfach ein Raum zum Sein.
Also ich kenne die Gartenstraße gar nicht, weil ich hier zu Gast bin aus Stuttgart. Und hier mein Freund mich mitgenommen hat und mich überzeugt hat, dass es eigentlich immer praktisch man sich Zeit nehmen sollte, um solche Räume zu verteidigen. Also weil bei uns in Stuttgart ja auch das gleiche Problem eigentlich ist wie hier.
Also ich repariere hier ab und zu mein Fahrrad.
Die Gartenstraße 19 ist für mich zusammen mit der Bike Kitchen ein Projekt, ein Freiraum, wo ich hingehen kann, um mich von dem ganzen System ein bisschen freizusetzen und auch einfach hier praktische Arbeit machen kann, wie eben mein Fahrrad reparieren oder auch anderen Leuten dabei helfen, ihre Fahrräder zu reparieren. Ich glaube, es ist ein super Projekt, das in so einer Stadt wie Freiburg nicht fehlen kann.
Für mich ist es auch jetzt gerade ein wichtiger Ort, weil in ganz Deutschland immer mehr selbstverwaltete Projekte und Orte uns genommen werden und dem System übergeben. Jetzt gerade in Berlin gibt es ja eine große Räumungswelle und die G19 ist so das letzte besetzte Haus in Freiburg, eine der wenigen Orte, an dem wir so unsere Politik und Utopien leben können. Und deswegen bin ich heute hier und möchte den Abriss der G19 verhindern.
Um 13 Uhr wurde dann zur Kundgebung aufgerufen. Diesem Aufruf folgten etwa 100 Menschen und lauschten den Redebeiträgen.
Am Montag vor einer Woche hat ein Abrissunternehmen mit Architekt versucht, in die Gartenstraße 19 einzudringen. Allerdings konnte die Inspektion gestoppt werden. Erst bei einem Gespräch vor Ort haben Menschen von der G19 erfahren, dass der Eigentümer einen Abrissantrag an die Stadt gestellt hat, der offensichtlich auch genehmigt wurde. Wir sind auch empört über die Willkür, ein Haus abzureißen, das kulturelle, das soziale, das politische Inhalte bündelt, ohne weitere Bauungspläne dafür zu haben. Die aktive Nutzung des Hauses wird seit Jahren geduldet, denn die G19 wird seit 11 Jahren genutzt und ist in ihrem Charakter einmalig für die Stadt Freiburg. Die G19 ist ein subkultureller Freiraum, der unbedingt erhalten werden muss. Die G19 ist seit dem Jahr 2010 besetzt und hat ihre Geschichte schon vielen verschiedenen Gruppen, vielen verschiedenen Veranstaltungen und Träumen einen Raum gegeben. Mittlerweile sind die G19 und die Bike Kitchen ein nicht nur geduldetes, sondern auch ein geschätztes Projekt in der Stadt Freiburg. Die Bedrohung der G19 als linken Freiraum reiht sich leider in eine Art Trend ein. Im Jahr 2020 rollte eine schiere Räumungswelle über Berlin. Zahlreiche Freiräume wurden unter massivstem Polizeiaufgebot geräumt. Aktuell bedroht sind zahlreiche weitere Freiräume in Berlin. Die Potze, ein Jugendzentrum, erging letzte Woche am 19.05. nur knapp der Räumung. Diese wurde für weitere 2 Monate ausgesetzt, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass 10.000 Euro als Sicherheitsleistung gezahlt wurden. Die Köpi und der Köpi-Wagenplatz, die Regaia 94, alles Wohn- und Lebensorte für zahlreiche Menschen seit vielen, vielen Jahren. Und nun scheint auch hier in Freiburg die staatlich geförderte Profitgier von ImmobilienbesitzerInnen zuschlagen zu wollen. Aber eins ist klar, Die G19 steht in ihrem Kampf nicht allein. Wir stehen solidarisch zusammen.
Straße 19, für die Freiheit! One, struggle, one, fight!
L34, G19, bleibt! One, struggle, one, fight!
Neben Infotischen und Musik bot sich in der Szene ein buntes Bild. UnterstützerInnen vor Ort gestalteten die Straße mit Kreide neu und es ergaben sich viele Gespräche über die Notwendigkeit von Freiräumen. Vor der G19 wurden Fingernägel lackiert, Fußball gespielt und Soli-Brötchen geteilt.
Es gibt, wie gesagt, tolle geschmierte Brötchen. Also falls ihr Hunger habt, auch falls ihr keine Hunger habt, nimmt doch trotzdem was. Und es gibt Limos, es gibt total interessante Flyer, die auch gerne mitgenommen und gegen einen kleinen Spendenbeitrag, wenn will, wenn geht, mitgenommen werden können. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Mucke. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Und es gibt noch einen Nachtrag. Ja, noch einen kleinen Veranstaltungshinweis. Am Samstag, diesen Samstag, wollen wir auch losradeln mit der Bike Kitchen. Genau, unter dem Motto, bildet Ketten, die Bike Kitchen bleibt. Und wir würden am Samstag um 18 Uhr losfahren. Also der Treffpunkt ist dann genau hier und tragt gerne richtig doll auf. Kommt mit euren Freakbikes, alte Möhren und alles, was so fährt. Genau, und dann ziehen wir durch die Stadt.
Über 6000 Tonnen radioaktives Metall soll nach Schweden exportiert werden. Nach Angaben des Atomkonzerns Preußen Elektra, vormals E.ON, sollen 16 radioaktiv kontaminierte Dampferzeuger aus dem Abriss deutscher Atomkraftwerke nach Schweden exportiert und dort eingeschmolzen werden. Abnehmer der insgesamt über 6000 Tonnen Atommüll ist die Firma CycLife AB, bis 2016 Studsvik AB, eine Tochter des französischen Stromkonzerns und AKW-Betreibers EDF. Irreführenderweise ist im Zusammenhang mit dem Einschmelzen radioaktiv kontaminierter Metalle auch immer wieder von Recycling die Rede. Dies soll offenbar auch mit der Namensgebung CycLife suggeriert werden. In Frankreich ist seit vergangenem Dezember ein Gesetzesänderungsverfahren im Gange, um das Einschmelzen radioaktiver Metalle zu erlauben und diese danach ins Metallrecycling einschleusen zu dürfen. Eine hierfür vorgesehene Anlage soll nach offiziellen Plänen unter der Bezeichnung Technocentre am Standort des 2020 stillgelegten AKW Fessenheim im Elsass errichtet werden. In Frankreich war bislang das Einschmelzen radioaktiv kontaminierter Metalle nicht erlaubt, im Gegensatz zum schlechten Vorbild Deutschland. Am 26. März veröffentlichte das französische Strahlenforschungsinstitut CRI-IRAD eine Petition, die sich gegen die geplante Freigabe radioaktiv kontaminierter Metalle wendet. CRI-IRAD erachtet es für, so wörtlich, unverantwortlich, eine absichtliche und irreversible Freisetzung radioaktiver Stoffe zu erlauben. Gute Gründe sprechen dafür, radioaktiv kontaminierte Metalle nicht aus der öffentlichen Kontrolle zu entlassen. Wenn radioaktiv kontaminierte Metalle, die einen gewissen Grenzwert unterschreiten, die sogenannte Freigabeschwelle, aus der öffentlichen Kontrolle entlassen werden, finden sie schließlich ihren Weg bis in die Herstellung von Alltagsgegenständen. Fehler bei diesen sogenannten Freimessungen sind aber nicht auszuschließen. Das Risiko des viel zitierten radioaktiven Kochtopfes kann dann nicht mehr als abstrakt abgetan werden. Hinzu kommt das Risiko, dass beim Einschmelzen radioaktiv kontaminierte Metalle Radioaktivität in die Umwelt gelangt. Es sei an den gravierenden Unfall vom Juni 1998 in dem südspanischen Stahlwerk Acerinox in Algeciras erinnert. In der Folge wurde eine radioaktive Cäsiumwolke über weiten Teilen Südeuropas, Frankreichs, Deutschlands und der Schweiz detektiert. Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit registrierte Werte bis zu 150 Mikrobecquerel pro Kubikmeter. Dies war der bis dahin höchste Wert seit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Im Stahlwerk Acerinox war radioaktiver Stahl, so wörtlich, unbekannter Herkunft eingeschmolzen worden. Die rund 20 Meter hohen und jeweils fast 400 Tonnen schweren Dampferzeuger des im Jahr 2011 stillgelegten AKW Unterweser sollen 2023 zum Einschmelzen nach Schweden transportiert werden. Nach Aussagen von Guido Knott, CEO von Preußen Elektra, ist bereits ein Vertrag mit der EDF-Tochter SaicLife AB abgeschlossen, insgesamt 16 Dampferzeuger mit einem Gesamtgewicht von über 6000 Tonnen aus dem Abriss deutscher Atomkraftwerke zum Einschmelzen nach Schweden zu exportieren. Die radioaktive Schlacke, die beim Einschmelzen übrig bleibt, soll laut Vertrag nach Deutschland rücktransportiert werden. Von den beim Einschmelzen freigesetzten radioaktiven Ausgasungen ist keine Rede. Auch der Verbleib der nach dem sogenannten Recycling immer noch radioaktiv belasteten Metalle bleibt im Dunkeln. Bisher hat SaicLife AB insgesamt 13 Dampferzeuger und 15 große Wärmetauscher aus schwedischen, deutschen und britischen AKW-Ruinen eingeschmolzen. Auch die 4 Dampferzeuger des im Jahr 2003 stillgelegten AKW Stade wurden nach offiziellen Angaben am 21. September 2007 per Schiff nach Schweden zum Einschmelzen transportiert. Damals hieß die Firma aber noch nicht SaicLife AB, sondern Studsvik AB.
Was sind die Verdi-Forderungen in der laufenden Tarifrunde?
Verdi fordert Entgelterhöhungen von 4,5% plus 45 Euro für alle, dann einen tariflichen Mindestlohn von 12,50 Euro pro Stunde. Die Azubi-Vergütungen sollen um 100 Euro erhöht werden und wir fordern auch die Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge.
Stichwort Mindestlohn von 12,50 Euro in der Stunde. Was wird denn momentan so gezahlt als unterste Grenze?
Es ist so, diese 12,50 Euro, das ist eine Forderung, die wir als eine politische Forderung einbringen. Wir haben ganz untere Entgeltgruppen, die liegen so circa bei 11 Euro die Stunde. Und da sagen wir halt, wir orientieren uns da, oder wir sagen, im Einzelhandel allgemein wird momentan so wenig verdient. Eine Verkäuferin, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet hat, die kriegt es kaum hin, dass sie nachher so viel Rente bekommt, dass sie über die Grundsicherung kommt. Und deswegen sagen wir, wir brauchen perspektivisch diese 12,50 Euro, um da mehr soziale Sicherheit zu schaffen.
Die sogenannten Arbeitgeber haben kein Angebot vorgelegt. Warum nicht?
Sie sagen, wir wollen mit Ihnen jetzt nicht über konkrete Zahlen sprechen. Wir wollen keine konkreten Zahlen nennen. Wir wollen zuerst einmal darüber sprechen, welche Struktur ein Abschluss haben könnte. Das hatten wir in der Vergangenheit auch schon mal in schwierigen Tarifrunden. Üblicherweise ist es so, dass in der zweiten Verhandlungsrunde ein beziffertes Angebot vorgelegt wird. Jetzt ist es so, dass die Arbeitgeber sich darauf berufen sagen, es ist eine sehr schwierige Tarifrunde. Und da müssen wir erstmal reden, wie können wir das denn der Form nachmachen. Und dann haben sie in Aussicht gestellt, danach wollen sie uns auch Zahlen nennen. Wir haben aber gesagt, dass wir zunächst einmal auch für die Beschäftigten, die das erwarten, ein Signal wollen, dass wir angesichts dessen, dass gerade auch die Preise so stark steigen, seit Jahresbeginn gehen die deutlich nach oben, dass wir auch den Beschäftigten jetzt ein Signal geben wollen, ja, von den Arbeitgebern, sie sind bereit, auch entsprechend Erhöhungen zu machen. Da, wo viel Geld verdient wurde und in der Corona-Pandemie wurde im Einzelhandel, insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel, sehr viel Geld verdient. Gute Erträge wurden erwirtschaftet. Da muss man auch den Beschäftigten sagen, gut, ihr bekommt auch wirklich deutlich höhere Entgelte.
Heißt, mit der Argumentation, in der Corona-Krise sollten die Gewerkschaften sich mit Lohnförderung zurückhalten. Da hat die Arbeitgeberseite kein Recht.
Ich denke, die Arbeitgeber, die stellen das einseitig dar. Ja. Die betonen die Situationen des innerstädtischen Einzelhandels und da muss man sagen, dass es da eine schwierige Situation gibt. Ja. Das kriegen wir ja in den Medien jeden Tag mit. Ja. Also da gibt es etliche, die von Insolvenz bedroht sind. Das ist richtig. Ja. Aber wenn die Arbeitgeber sich auf das zurückziehen, ja, und nicht sich dazu bekennen und sagen, wir haben große Konzerne, Unternehmen, die haben wirklich sehr, sehr viel verdient und die sind weiterhin dabei, viel zu verdienen, dann sagen wir, dann ist das zu einseitig und das können wir so nicht akzeptieren. Unsere Beschäftigten, unsere Mitglieder erwarten, dass wir für sie da wo sie viel arbeiten, wo auch viel Geld verdient wird, dass wir da auch ihre Interessen richtig vertreten. Und deswegen müssen wir sagen, so einfach können es sich die Arbeitgeber nicht machen, wie es zurzeit der Fall ist.
Wäre es nicht gerade eigentlich sogar angebracht, auch von Seiten der Gewerkschaft etwas forscher aufzutreten, um gerade jetzt endlich mal für die sogenannten systemrelevanten Berufe ein deutliches Plus rauszuholen?
Wir haben eine Forderung aufgestellt, die ist angemessen. Die ist aber jetzt nicht sehr bescheiden, würde ich sagen. Die ist angemessen der Situation, was insbesondere in diesen, wie Sie sagen, in den systemrelevanten Bereichen da verdient wurde in letzter Zeit. Ja. Und wir sind mit einer auch umfangreicheren Forderung reingegangen in die Tarifrunde und von daher haben wir nicht zurückgesteckt. Ja. Und das, was man von uns zum Teil verlangt hat, wir haben das nicht gemacht, wir haben da nicht zurückgesteckt, sondern wir haben gesagt, wir wollen diese berechtigten Interessen derer, die jetzt seit über 14 Monaten zum Teil bis ans Limit arbeiten, unermüdlich arbeiten, damit die Versorgung für uns, für die Bevölkerung sichergestellt ist. Da wollen wir, dass die Entgelte angemessen erhöht werden. Und ich denke, da ist unsere Forderung die Möglichkeit, dass jetzt auch in den Betrieben die Beschäftigten sich dazu bekennen und sich dafür einsetzen. Das ist jetzt der nächste Schritt, der kommen muss.
Stichwort unermüdlich arbeiten. Vielleicht noch ein paar Worte mehr zu der Frage, wie hat sich die Corona-Pandemie auf die Arbeitsbedingungen des baden-württembergischen Einzelhandels der Beschäftigten dort ausgewirkt?
Ja, das ist also um einiges anstrengender geworden. Man muss sich klar machen, also täglich 8 Stunden, knapp 8 Stunden eine Maske aufzuhaben, dann auch zum Teil, ich sage nicht dort, also häufig körperlich schwere Arbeit leisten zu müssen. Das ist das eine, das ist schon mal eine Anstrengung. Dann aber auch immer wieder auch mit Kunden im Kundenkontakt eine Unsicherheit zu empfinden. Die Kunden, zum Teil halten sie die Abstandsregeln doch nicht ein, auch unbewusst möglicherweise, aber dem sind die Beschäftigten ausgesetzt. Dann kommt aber auch noch hinzu, dass es zum Teil Unverständnis gibt bei einzelnen Bürgern, bei Käufer und Käuferinnen, dem müssten sich die Beschäftigten dann auch aussetzen. Da gibt es zum Teil auch Konflikte in den Läden. Also es wurde rundum im Einzelhandel anstrengender für die, die da dort arbeiten müssen.
Gibt es von Verdi-Seite einen Überblick auch darüber, wie weit der Gesundheitsschutz in Baden-Württemberg in den Betrieben im Einzelhandel gewährleistet ist?
Also so einen umfassenden Überblick haben wir nicht. Also wir sind dabei, dass wir über die Betriebsräte seit Beginn der Pandemie haben wir über die Betriebsräte, zu denen wir Kontakt haben, da immer wieder Informationen eingeholt. Und wir haben auch angeregt, dass die Betriebsräte Betriebsvereinbarungen abschließen, dass sie darauf drängen, dass die Gesundheitsstandards, die Hygieneregeln da möglichst umfassend eingehalten werden. Im Großen und Ganzen ist unser Eindruck, dass das im Wesentlichen läuft. Also wir haben da keine großen Schwierigkeiten, die uns da gemeldet werden, mit denen wir uns dann auch, also wo wir auch dann rechtlich unterstützen müssen. Deswegen so der Gesamteindruck, es wird eingehalten, die notwendigen Regeln werden eingehalten. Man muss aber auch sagen, möglicherweise zu Beginn der Pandemie war es auch erforderlich, dass man da ein bisschen auch mit Nachdruck nochmals darauf gedrängt hat, dass bestimmte Vorsichtsmaßnahmen eingeführt wurden. Ist aber auch klar, zu Beginn war auch Zeitdruck da und da war mancher auch überfordert, um dem Ganzen nachzukommen. Das muss man auch sehen.
Zurück zur Tarifrunde und die Abschlussfrage. Am 21. Juni wird weiter verhandelt. Wie geht's dann weiter? Sind auch Streiks vorstellbar oder ist doch eine Einigung nach einmal ein bisschen hin und her zu erwarten?
Also es ist eine schwierige Tarifsituation. Und das, was vor uns ist, da gibt es noch einiges, was wir aus dem Weg räumen müssen. Und von daher ist es nicht zu erwarten, dass wir jetzt in Kürze zu einem Abschluss kommen werden. Das ist auch etwas, was bundesweit passieren muss. In anderen Tarifbezirken, in anderen Ländern wird ja auch verhandelt. Und wir kriegen das auch nur gemeinsam hin. Ja. Der Einzelhandel, der wird in einzelnen Tarifbezirken verhandelt, aber der wird dann weitgehend zeitgleich verhandelt. Und das ist wie so ein Konzert der Tarifbezirke und das wirkt ineinander. Und da muss man abwarten, wie sich das auch in anderen Landesbezirken entwickelt, in anderen Tarifbezirken. Wir werden natürlich jetzt auch schauen, dass wir aus den Betrieben die Haltung der Beschäftigten auch nochmals deutlicher zum Ausdruck bringen. Das ist etwas ganz Wichtiges für Tarifrunden. Am Verhandlungstisch kann man die Argumente austauschen. Da ist es auch wichtig, dass man da vorankommt. Aber es ist auch wichtig, dass die Arbeitgeber spüren, die Erwartung bei den Beschäftigten ist da und die Geduld ist endlich. Deswegen werden wir da schon auch schauen, dass wir da etwas darstellen können.
Gibt es Möglichkeiten für Kundinnen die Beschäftigten bei ihren Forderungen zu unterstützen?
Das gibt es durchaus. Wir machen das jetzt auch, dass wir über Kundenflugblätter die Kunden informieren werden. Und ich kann jedem Kunden dann auch, oder ich wünsche mir, und wir würden uns darüber freuen, wenn jede Kundin, die sich da mit uns solidarisiert, mit den Beschäftigten solidarisiert, das auch gegenüber dem Marktleiter zum Ausdruck bringt. Oder vielleicht auch, das finde ich auch schon sehr angemessen, gegenüber den Beschäftigten mit einem netten Wort auch mal zu sagen, das finden wir gut und wir sind froh, dass es euch gibt und dass ihr euch so für unser aller Wohl einsetzt. Das denke ich, das hilft auch schon, dass die Beschäftigten spüren, sie sind da nicht alleine, sondern die Gesellschaft nimmt es wahr, dass sie mit relativ niedrigen Entgelten immer wieder darum, also sie müssen immer wieder für höhere Entgelte kämpfen und sie müssen eher mehr arbeiten und es wird anstrengender. Deswegen Solidarität aus unserer Gesellschaft ist da sehr wichtig.
Das sagt Wolfgang Krüger von der Gewerkschaft Verdi. Die Tarifverhandlungen im baden-württembergischen Einzel- und Versandhandel laufen momentan, wurden aber am Donnerstag erst einmal ergebnislos abgebrochen, weil die sogenannten Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt haben.
Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 27. Mai 2021, produziert bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Fokus Südwest, Nachrichten von links unten.